Herzlich willkommen zum Audio-Podcast der Bible Study. Hier kriegst du die Audiospur von unserer wöchentlichen Bible Study und kannst die genau in deinem eigenen Zeitraum, in deinem eigenen Rhythmus hören, vielleicht mit der Bibel dazu, vielleicht während du unterwegs bist. Die Möglichkeiten sind quasi unbegrenzt. Die komplette Experience für das Ganze, die kriegst du immer mittwochabends um 19.30 Uhr auf meinem YouTube-Kanal. Den Link packe ich dir mit in die Beschreibung. Da gibt es das ganze Ding dann mit Bild, mit Bibeltext auf deinem Gerät und mit der Fragerunde und allem drum und dran. Ich hoffe, dass dir die Bible Study als Podcast auch ein Segen ist, dir hilft, und ich freue mich, wenn du mal vorbeischaust auf www.pastorgunnar.de. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge. Einen richtig schönen guten Abend euch. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Ich bin wieder da. Mein Urlaub ist vorbei und ihr wisst, die letzten beiden Male war keine Bible Study. Das Mal davor, Bible Study mit Tobias Heike, unbedingt nochmal angucken, wenn du es noch nicht gesehen hast. Und heute starten wir eine neue Kleinigkeit. Wir starten heute nämlich mit einer kleinen Serie, die nennt sich Roots. Wurzeln. Da, wo es herkommt, kann man auch sagen. Und wir wollen uns ein bisschen die Geschichte Israel, ich habe es eine kleine Geschichte, weil es hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, was wir hier machen, ja. Wir werden das nicht 100 Wochen lang machen, sondern 5 bis 6. Das heißt, wir werden so die großen Momente nehmen, die dann nämlich helfen sollen, das alles andere rundherum einzuordnen. Ja, darum soll es gehen, dass wir gucken, was so los ist an den großen Momenten in der Geschichte Israels. Und dann, wenn wir zum Beispiel, wie beim letzten Mal, erinnerst du dich vielleicht, haben wir die Bible Study zu Joel gemacht. Und da ist es zum Beispiel ganz hilfreich, wenn man so ein bisschen was weiß über, okay, wie ist das eigentlich, dieses Verhältnis Könige, Propheten? Oder warum treten Propheten überhaupt irgendwann auf? Und all solche Dinge werden wir uns hier jetzt angucken und werden uns mit dem Alten Testament noch ein wenig weiter beschäftigen. Und danach gehen wir, glaube ich, wieder an ein biblisches Buch. Also, ne? Ihr wisst es, Kaffee ist am Start. Und wir haben eine kleine neue Neuerung, möchte ich heute mal versuchen. Wir müssen mal gucken, ob das funktioniert. Und zwar habe ich mir von Anni so ein bisschen Technik ausgeliehen und möchte mal was testen, weil bei dieser Study ist es so, dass wir sehr viel hin und her springen in Bibeltexten. Wir haben es nicht so wie bei den anderen, die wir hatten, wo wir so ein Stück häppchenweise durchgehen, sondern, du wirst es heute sehen, wir werden zum Beispiel heute tatsächlich das komplette Stück oder das komplette Buch Genesis quasi in so einem Schnelldurchlauf machen. Wenn wir das nicht so schnell machen würden, würden wir hier noch, wie gesagt, 100 Wochen sitzen. Also, ich versuche mal so eine Mischung zu finden zwischen an manchen Punkten ein bisschen tiefer gehen, dann aber Hinweise geben, wo kann es weitergehen, wenn mich mehr dazu interessiert. Das ist so die Idee. Also starten wir mal. Und wir machen das mal ein bisschen grafischer heute. Denn heute starten wir mit unseren Wurzeln. Wollen wir mal gucken. Also ich kann nicht so gut malen wie Anni. Sie benutzt auch deutlich bessere Programme und sowieso eigentlich per Hand streng genommen alles. Ich mache mir das mal hier mit. Also, und ich habe mir das so überlegt. Wir fangen einfach mal vorne an. Jetzt denkst du, okay, wir fangen vorne an, von der Schöpfung bis. Also Genesis 1,1. Nicht ganz. Denn streng genommen fangen wir hier an. Du kennst dich vielleicht ein wenig aus und weißt, wo wir gerade sind. Wir sind nämlich... Der Anfang klingt ähnlich, ja? Im Anfang war das Wort, im Anfang. Aber was war da genau? Da war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Das hier ist, du kennst es vielleicht, das ist Johannes 1,1. Das ist der Anfang vom Johannesevangelium. Und das ist kein Zufall, dass der relativ ähnlich ist zu Genesis 1,1. Genesis 1,1, das erste Buch der Bibel, der erste Satz der Bibel. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und parallel dazu sagt Johannes am Anfang von seinem Evangelium, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Warum nehmen wir das hier mit rein? Weil wir müssen ein bisschen weiter gucken. Dieses war im Anfang bei Gott, ne, das Wort, wird nochmal sozusagen wiederholt. Und alles ist durch dasselbe entstanden. Ich gucke mal, ich glaube, ich kann hier sogar markern. Ich bin auch neu in diesem ganzen Ding hier. Na, ich streiche streng genommen eher durch. Kann man hier irgendwo, wie doll das machen soll? Hier vielleicht. Wir unterstreichen das mal oder kringeln es ein. Man muss ja nicht alles immer neu machen, ne? So. Entstanden. Schöpfung bedeutet das. Das bedeutet Schöpfung. Hier lesen wir nämlich bei Johannes sozusagen einen Rückblick vor den ersten Satz der Bibel. Ja, wir sind hier nämlich vor dem ersten Satz der Bibel. Denn der erste Satz der Bibel, da gehen wir gleich hin, der fängt ja an mit: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und hier sind wir noch davor. Wir sind bevor es kommt, Gott schafft Himmel und Erde. Und ne, alles ist durch dasselbe, also durch das Wort, entstanden. Und ohne dasselbe, das Wort, ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Also, alles ist durch das Wort entstanden. Und das ist ganz spannend, denn es ist ja manchmal die Frage, wie ist denn das Verhältnis von AT, NT? Brauchen wir als Christen das AT überhaupt? Warum? Warum? Das ist doch irgendwie nicht so richtig mit Jesus. Den haben wir doch in den Evangelien und danach. Nee. Alles ist durch das Wort entstanden. Jesus war von Anfang an, vom ersten Moment dabei, weil, ne, dreieiniger Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, sind alle drei ewig schon immer da, weil es ein Gott ist. Falls du dann jetzt wissen willst, ich habe ein Video zur Trinität gemacht. Kannst du dir mal anschauen. Also, das ist sozusagen ein Stückchen, bevor wir jetzt dazu kommen. Wir blättern mal einen weiter, denn jetzt kommen wir zu dem eigentlich ersten Satz, so wie du ihn wahrscheinlich erwartet hast, wenn wir sagen, von der Schöpfung bis. Ja? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Himmel, musst du dich nicht wundern, das ist im Hebräischen so. Ja, das Hebräische, da ist Himmel halt Plural. Schreibe ich hier mal ran, dann merkst du dir das. Übrigens, wie sonst auch, ne, diese ganzen, auch wenn ich hier jetzt auf eine andere Art male, auch das gibt es am Ende wieder als PDF für alle. Also wenn wir durch sind mit der Serie, dann ist es nicht so ein Vereinzelungsding immer für mich, dass ich das jedes Mal einzeln soll. Ich mache es am Ende einmal gesamt, geht schneller. Ja, also, das gibt es dann. Im Hebräischen sind Himmel Plural. Also der Satz meint nicht automatisch irgendwie was mit erster Himmel, zweiter Himmel, dritter Himmel, vierter Himmel, sondern das ist jetzt erstmal so. Und du siehst aber, es ist parallel, ne? Am Anfang. Können wir hier mal machen, Vergleiche Johannes 1,1, wo wir gelernt haben, was war vor diesem Satz. Da war es nämlich, überhaupt zu wissen, das ist nicht einfach nur irgendwie Gott, sondern, und das ist das Geniale, das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Das, was sozusagen vor Genesis 1 passiert ist, haben die Menschen erst lesen können, deutlich, deutlich nachdem sie sozusagen den in der Abfolge zweiten Satz lesen konnten. Das ist ja streng genommen der zweite Satz der Bibel eigentlich. Ne, weil, vergleiche Johannes 1,1. Der zweite Satz der Bibel. Und die Leute hatten die ganze Zeit den zweiten Satz in der Bibel und haben dann durch das Johannesevangelium einen Hintergrund dazu bekommen. Das ist ein ganz wunderbares Beispiel dafür, wie die Bibel sich auch selbst auslegt, wie es Stellen in der Bibel gibt, die sich selbst erklären, dadurch, dass ein Vers zu dem anderen mit einmal dazukommt. Und das ist hier ein wunderbares Beispiel, Johannes 1 und Genesis 1. Das sind zwei Stellen, die sich gegenseitig ein Licht aufeinander werfen, könnte man vielleicht sagen. Also am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gott ist der, der handelt, logisch, Gott schafft. Und davor war erstmal nichts. Abgesehen von Johannes 1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Aber das müssen wir uns so ein bisschen klar machen. Wir denken ja in bestimmten Koordinaten. Also wir denken in Zeit als Menschen. Ne? Wir kennen ein Gestern und ein Morgen und ein Heute und ein vor 5 Minuten und hoffen auf ein in einer Woche. So, aber wir bewegen uns auch gedanklich auf so einem Zeitstrahl. Und wir bewegen uns auch räumlich. Ich bin jetzt hier und sitze in diesem Stuhl. Du sitzt in deinem Stuhl zu Hause. All das sind Dinge, wo wir uns verorten, zeitlich und räumlich. Das hat Gott nicht. Das fängt hier an. Ja? Im Anfang. Hier beginnt für uns verstehbare zeitliche Einordnung. Für uns verstehbare. Denn alles, was davor ist, hat ja sozusagen keine Koordinaten dafür. Verstehst du? Wenn es davor Vater, Sohn, Heiliger Geist ewig schon immer da waren, dann ist da nichts, was sozusagen davor war, sein kann. Und alles, was danach kommt, ist da drin inbegriffen, weil es ewig ist. Das ist dieser Wechsel, von den wir gedanklich sozusagen machen, wenn wir über Ewigkeit nachdenken, was manchmal gar nicht so einfach ist, weil wir einen begrenzten zeitlichen Verstand haben. Ich sehe gerade, dass ich hier so ein bisschen im Weg hänge. Ich schiebe mich mal darüber. So. So, also, streng genommen der zweite Satz der Bibel, aber wenn du die Bibel aufschlägst, der erste Satz. Erstmal diese Bekanntmachung für den, der es liest, der ja in der Zeit in der Welt unterwegs ist, der irgendwo zu einem Zeitpunkt ist, an einem Ort ist und das aufschlägt und liest, wow. Früher mal hat Gott Himmel und Erde geschaffen. Da, wo ich gerade stehe, das hat Gott gemacht. Wir springen ein bisschen weiter. Wir haben ein paar Verse übersprungen. Dieses Typische, was du kennst, ne, am ersten Tag dies, am zweiten Tag jenes, das sind so Dinge, das kommt jetzt, also das kam hier nach. Das kannst du aber selber nachlesen. Das muss ich dir jetzt nicht in Einzelheiten erklären, weil sonst wären wir niemals fertig. Wir springen so durch die großen Punkte durch und kommen deshalb jetzt zur Schöpfung des Menschen. Schöpfung der ersten Menschen. Ich hoffe nämlich, das ist übrigens meine Hoffnung, dass ich meine Handschrift im Laufe dieser Study verbessern wird. Vielleicht sollte ich mal ein paar Übungsstunden bei Anni nehmen. Also, wir haben jetzt die Tag 1, 2, 3, 4, 5, das haben wir jetzt. Und jetzt, Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Uns übrigens, immer wunderbar, hier schon ganz viel drin, Trinität. Nach unserem Bild, uns ähnlich, sie sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und alles Gewürm, was auf Erden kriecht. Also in Klammern das hier, alles, was vorher geschaffen wurde. Ne? Das heißt, Gott schafft den Menschen, der über das, was er geschaffen hat, herrschen, steht hier. Das ist ein, ich mache das mal, warte mal, machen wir mal rot, da können wir nämlich nochmal was zu sagen. Dieses Herrschen hier, da hängt sich immer ganz, ganz viel Theologie, hängt sich daran auf. Gerade wenn du so im Bereich guckst, Theologie der 80er, 90er Jahre, hat ein ganz großes Problem mit dem Wort herrschen. Ja, der Mensch herrscht ja wohl nicht über die Fische und über die Vögel. Untertan machen, sagen manch andere alte Übersetzungen. da ist es so, dass dieses Herrschen sich daraus ausdrückt, das ist ganz eng verbunden mit diesem Krone der Schöpfung, was das, also das Wort Krone der Schöpfung, die Bezeichnung Krone der Schöpfung für die Menschen, die ist nicht biblisch. Das ist sozusagen, aber es kommt aus diesem Umkreis. Und das bedeutet, dass der Mensch kategorisch etwas anderes ist als ein Tier. Der Mensch ist eben nicht ein Fisch im Meer oder ein Vogel im Himmel. Mensch ist andere Kategorie, schreiben wir mal. Dann kann man sich vielleicht merken, Kategorie, weil der Mensch von Gott den Atem eingehaucht bekommt. Es wird beschrieben hier in diesem Umfang, in diesem Umkreis von diesem Schöpfungsbericht. Dass alles andere wird geschaffen. Der Mensch wird aus Erde geformt und kriegt dann den Atem eingehaucht. Und das ist etwas anderes als der Rest der Schöpfung. Und deshalb ist der Mensch, ne, unserem Bild uns ähnlich, der hat eine andere Herkunft als der Rest. Das ist hier erstmal ganz wichtig. Also was haben wir bisher gehabt? Wir haben vor der Schöpfung, ne, am Anfang war das Wort war bei Gott. Wir haben den ersten Satz, eigentlich den zweiten dann streng genommen, dass die Gott schafft Himmel und Erde und entschließt sich jetzt, jetzt wollen wir den Menschen da reinsetzen. Du merkst, wir sind noch in dem ganzen Schöpfungsteil. Nur ist es aber so, dass es in diesem ganzen Schöpfungsteil auch Regeln gibt. Schauen wir mal drüber. Die eine Regel. Denn streng genommen war es paradiesischer Zustand. Nicht umsonst heißt das, wo die rumlaufen, Paradies. Der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden. Garten Eden. Andere Bezeichnung, die wir häufig mal hören, ist das Paradies. Damit er ihn bebaue und bewahre. Du merkst, wir hatten vorhin herrschen, herrschen. Aber herrschen bedeutet auch kümmern. Herrschen bedeutet auch bebauen und bewahren. Herrschen bedeutet nicht ausbeuten, herrschen bedeutet nicht zerstören, herrschen bedeutet nicht damit umzugehen, wie man gerade möchte, sondern herrschen bedeutet auch bebauen und bewahren. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach. Jetzt ganz, ganz wichtiger, wichtiger Satz. Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis, des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Das ist die erste und einzige Regel, die Gott dem Menschen mitgibt ins Paradies. Ne? Die können alles dort machen, alles tun, können machen, was sie möchten, nur das nicht. Der Text ist super wichtig, weil das sozusagen der Knackpunkt ist für den ganzen Rest. Dieses kleine Stück hier ist entscheidend für den Rest der Bibel, tatsächlich. Denn an dieser Regel, ich meine, du weißt, wie es weitergeht, ne? Aber tun wir mal so, du wüsstest es nicht. An dieser Regel, ob man sie jetzt hält oder nicht, also nicht Mann, wir, sondern die, da. An dieser Regel entscheidet sich, wie es sozusagen danach weitergeht. Die Bibel könnte hier zu Ende sein. Ne? Wenn der nächste Satz wäre, und die Menschen verstanden es und hatten Recht und sagten, Mensch, da hat Gott aber Recht, da machen wir uns, da halten wir uns dran. Und dann Abschlusssatz, und sie lebten auf ewig glücklich im Paradies. Fertig. So ist es natürlich nicht. Sondern, du weißt es, wir blättern weiter. Achso, ich habe ein Stück übersprungen, merke ich gerade beim Vorbereiten. Ich sage vielleicht noch mal ein, zwei Punkte zum Hintergrund der Regel. Erkenntnis des Guten und des Bösen, darum geht es ja. Ne? Und dieses Erkenntnis hier Das ist Gott vorbehalten. Der Mensch darf alles tun. Es geht ihm gut. Er wird niemals sterben. Das ist übrigens auch mit dem Paradies sozusagen, geht einher. Der Mensch hat genug zu essen. Es gibt diese Simpson, kennt ihr die Simpson-Folge, wo, ich glaube, es ist die, wo Homer in der Kirche einschläft und dann, oder die schlafen alle nach und nach in der Kirche ein, haben dann so klein, sind so eine Simpson-Folge mit drei kleinen Stories. Und Homer träumt, dass er Adam ist und Marge ist Eva. Und Homer ist im Paradies und dann laufen da so Schweine und er greift in das Schwein rein und holt sich Bacon raus und es ist alles schön, so, ne? Im Paradies ist es Paradies, so. Adam und Eva werden nicht sterben, sie werden nicht krank, gar nichts. Das Einzige, was Gott sagt, Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, das steht dir nicht zu, weil was ist damit verbunden? Ja? Verbunden mit dieser Erkenntnis ist nämlich Richten. Verbunden mit Erkenntnis ist Richten, schreiben wir hier mal drunter. So, und wem ist Richten vorbehalten? Gott. Können wir auch hier den Fall wieder hochmachen. Das steht dem Menschen nicht zu. Der Mensch ist höher als die Tiere, das haben wir vorhin gehört, aber er ist nicht auf einer Ebene mit Gott, er ist unterhalb Gottes. Und Erkenntnis von Gut und Böse, zu sagen, das ist gut, das ist böse, weil das ist eine richtende Entscheidung in dem Moment, das ist Gott vorbehalten. Was passiert? Die Schlange kommt dazu, überredet die beiden. Sie essen von dem Baum von Gut und Böse. Übrigens, es ist kein Apfel, der hier vorkommt. Ich sage das auch manchmal Apfel, aber Apfel kommt hier nicht vor. Apfel, die Vorstellung, dass es ein Apfel ist, kommt aus der mittelalterlichen Kunst. Ne? Weil da haben die hier in Europa gesessen, haben ihre Bilder gemalt von Adam und Eva und der Schlange. Und was kannten die für Früchte an Bäumen? Äpfel, also haben die Äpfel gemalt. Deshalb ist es bei uns so eingebrannt, dass die so einen Apfel essen. Aber die Bibel spricht nicht von Apfel, sondern die spricht nur vom Baum oder von der Frucht am Baum. Aber die spricht nicht von einem Apfel oder von einer anderen Frucht. So, also, was passiert? Schlange kommt, die beiden essen. Und die eigentliche Folge wäre, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Also du kannst alles machen, was du willst, du wirst ewig leben, nicht krank werden, aber wenn du von diesem Baum isst, dann stirbst du. Die beiden essen von dem Baum und Gott sagt zu den beiden, okay, ich bin ein gnädiger Gott, ihr werdet nicht sterben, aber ihr müsst das Paradies verlassen. Ihr könnt nicht hier bleiben und hier wohnen, ihr müsst das Paradies verlassen. Und du, Adam, du wirst im Schweiße deines Angesichts für deinen Lebensunterhalt arbeiten müssen und du, Eva, du wirst Schmerzen haben beim Kinderkriegen. Das wird da aufgeführt. Und dann redet er aber auch mit der Schlange. Und das ist das nächste Stück, was für den weiteren Fortgang wichtiger ist, als das, was es mit Adam und Eva tatsächlich ist. So. Wir sind jetzt in Genesis 3. Du siehst, wir haben schon im dritten Kapitel sind wir schon. Da sprach der Herr zur Schlange. Weil du dies getan hast, in Klammern, die beiden überredet hast, sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen, darum geht's. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er will dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das hier, dieser Vers 15, das nennt man das Protevangelium oder Protoevangelium. Proto-erstes. Warum? Wer ist der Same dieser Frau? Wenn die Bibel, gerade so eine Übersetzung wie hier, die Schlachter-Übersetzung ist das, wenn die vom Samen spricht, dann meint die den Nachkommen. Also wer ist der Nachkomme dieser Frau? Jetzt kannst du natürlich sagen, alle natürlich, weil das sind Adam und Eva, ja klar. Aber wer ist gemeint? Jesus ist gemeint. Hier in Genesis 3, also quasi Seite, ich weiß nicht, 5 oder so, wenn man blättern würde, kommt Jesus schon vor. Hier wird gesagt, Es gibt eine Feindschaft zwischen der Macht des Bösen, der Schlange, die die Menschen überredet hat, die dafür gesorgt hat, dass sie aus dem Paradies fliegen, und diesem Nachkommen, der kommen wird. Und was wird passieren? Er wird dir den Kopf zertreten, bedeutet Ende der Sünde. Das können wir nochmal schreiben, oder? Ich gebe mir schon jetzt Mühe, oder? Ende der Sünde. Und Verse stechen. Das ist ja quasi gleichzeitig. Der Kopf zertreten und Verse stechen oder beißen, kann man auch sagen. Passiert ja in dem Moment gleichzeitig, ist das Kreuz. Hier wird schon angekündigt, dass Jesus irgendwann kommen wird. Oder hier erstmal noch ohne Namen, aber dass einer kommen wird, in Klammern Jesus, dem Bösen den Kopf zertreten wird, aber dafür in die Ferse gestochen wird. Was ja so das typische Verständnis für die damalige Zeit, wenn du es liest, wo kann ich eine Schlange erwischen? Irgendwo Bein, Ferse, so. Das wird hier schon angekündigt. Das erste Evangelium heißt ja, wissen wir, in Klammern, die gute Nachricht. Denn die hören das ja jetzt gerade in dem Zusammenhang, wo sie aus dem Paradies fliegen. Da hören die, ihr fliegt aus dem Paradies, aber es wird einer kommen, der den Kopf zertritt des Bösen. Hiernach kommen jetzt erstmal Dinge, die wir jetzt nur so in Kurzfassung, wenn dich das mehr interessiert. So, wir sind jetzt Kapitel 3 fertig, die beiden sind aus dem Paradies geflogen. Insgesamt ist das Stück, was man Urgeschichte nennt, Genesis 1 bis 11. Ja? Damit meint man eigentlich alles, was vor Abraham passiert. Und du hast jetzt, was hiernach jetzt noch kommt, ist in Genesis 4 Kain und Abel. In 5 hast du so eine Genealogie. Also eine lange Liste, wer wann wie wo gelebt hat. Dann 6 bis 8, die Arche Noah. Also schon bekannte Geschichten, ne? Und dann kommen wir so in den Bereich, wo es darum geht, dass wir jetzt den Übergang finden. Denn die Überschrift von heute ist ja Schöpfung, hatten wir gerade, zu den Erzeltern. Und das ist jetzt hier so der Bereich 9 bis 11. Übergang zu Abraham und Co. Da ist zum Beispiel auch Turmbau zu Babel und so drin. Ja, also wir verlassen jetzt sozusagen diese alte Vorzeit, wenn man so will. Und nähern uns jetzt einer Zeit, die ja irgendwie greifbarer ist, weil es jetzt sozusagen um den Beginn einer des Volkes geht. Und das geht los mit Abraham. Wir sind jetzt hier Genesis 12. Und da beginnt die eigentliche Geschichte des Volkes. Davor ist die Urgeschichte, das ist mehr so die allgemeine Menschheitsgeschichte. Ja, das Paradies ist eine allgemeine Geschichte. Die Vertreibung aus dem Paradies, die Sünde, die Folgen der Sünde, das sind alles allgemeine Geschichten. Ja, das betrifft alle Menschen. Turmbau zu Babel ist ja der Witz an der Geschichte, dass sich alle Völker zusammentun, alle Menschen zusammentun und einen Turm bauen wollen bis in den Himmel hoch zu Gott und Gott ihnen daraufhin verschiedene Sprachen gibt und sie sich dann erst verteilen in verschiedene Völker und so weiter und so weiter. So, und jetzt, ab Genesis 12, hier beginnt die eigentliche Geschichte des Volkes. Und die beginnt mit einem Mann namens Abraham. Hier heißt er nur noch nicht so. Hier heißt er noch Abram. Es kommt nachher ein Stück, wo es darum geht, dass er noch umbenannt wird. Also ich mache dir das mal, damit du dich nicht wunderst und denkst, es sind zwei verschiedene. Das ist Abraham, der heißt nur noch nicht so. Dann haben wir hier später Abraham. Und Abraham ist enorm wichtig, fürs Judentum sowieso, aber auch fürs Christentum. Abraham ist der Urvater oder ein Urvater, der Urvater des Glaubens. Mit dem geht das Ganze nämlich los. Und zwar kriegt er einen ganz simplen Auftrag. Das heißt, geh hinaus. Gott ruft ihn. Gott ruft ihn aus seinem Land, also dem Ort, wo er kommt, seiner Verwandtschaft, den Menschen, die er kennt, dem Haus seines Vaters, also der direkten Familie und auch dem Erbe damit. Ne? Das Haus des Vaters ist ja das, was er irgendwann mal kriegt. Und sagt, ich will dich in ein Land bringen, oder ich werde dir ein Land zeigen, das dir einmal gehören wird. Und dann zwei, und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Genesis 12, 2, wunderschöner Vers. Das ist so eine der ersten Verheißungen. Ne? Was verheißt er? Verheißung ist gleich Versprechen. Zum großen Volk machen, segnen, Namen groß machen und er soll ein Segen sein. Denn wer ist dieser Abraham? Genau, ein Niemand. Das ist ein Niemand. Das ist ein alter Mann, der verheiratet ist, aber keine Kinder hat, der auch schon zu alt ist für Kinder. Und der kriegt jetzt von Gott, wird er gerufen und sagt, geh mal in das Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zu einem großen Volk machen. In Klammern, für ein großes Volk braucht man Nachkommen. So, das heißt, das ist der Irrsinn an der Geschichte. Das heißt, diese Verheißung geht an alten Mann ohne Kinder. Aber Gott kann sich aussuchen, wen er will. Gott kann sich den aussuchen, den er möchte. Er kann sich auch einen, ich glaube hier jetzt ungefähr 75 Jahre alten Mann aussuchen und sagen, hey, aus dir mache ich ein großes Volk. Damit geht die Geschichte des Volkes hier los. Denn das Volk, von dem er redet, das ist das Volk Israel. Wenn du mehr noch zu Abraham wissen willst, letztes Jahr ist ein Buch von mir rausgekommen, das heißt Follower. Und da gibt es einen ganzen Abschnitt über Abraham. Ich weiß, vielleicht kennst du das Buch schon, dann kennst du den Abschnitt vielleicht auch, falls du es gelesen hast. Wenn nicht, ist es in Links unten drin. Kann ich empfehlen, das Buch. Wäre auch komisch, wenn nicht. Da geht es aber auch genau um dieses Gerufenwerden von Gott und wie man dann darauf reagiert. Auf jeden Fall, dieser Abraham zieht los. Und zieht los in ein Land, das Gott ihm geben will. Und nun kommen mehrere Momente, wo Abraham und Gott aufeinandertreffen. Hier ist zum Beispiel so eine Begegnung. Du merkst, er ist immer noch Abraham. Es kommt. Und nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung erging. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham aber sprach, o Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahergehe? Ne? Problem, wenn du ein großes Volk werden willst, solltest du Kinder haben. Und Erbe meines Hauses Eliezer von Damaskus. Also in Klammern jemand, der nicht zur Familie gehört. Und Abraham sprach weiter, siehe, du hast mir keinen Samen gegeben, Nachkommen, und siehe, ein Knecht, das ist dieser Eliezer, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Das ist das Problem für ihn. Gott verspricht ihm etwas, aber er sieht in seinem Leben nicht, wie das passieren kann. Rundherum findest du in diesen Kapiteln, also vor allem in, das können wir mal hier in so einen Kasten setzen, die Abrahams Geschichte ist Genesis 12 bis 25. Und da findest du rundherum ganz, ganz viele Geschichten so aus diesem typischen Leben. Also du hast so Themen wie Viehzucht, Hunger und Armut, immer wieder Gefahrensituationen, Krieg. Also so typische Dinge aus dem Leben, die jemand, der halt mit dem, was er dabei hat, mit seiner Frau, seinem Besitz, seinem Kamel, da durch die Gegend zieht, weil Gott ihm gesagt hat, hey, ich will dir ein Land schenken. Und jetzt zieht er da durch die Gegend, erlebt dann diese ganzen Dinge. Und zwischendurch tritt Gott immer mal wieder auf. Und Abraham sagt, hey, ich habe keine Kinder. Wie, also Gott, du hast mir was versprochen, aber wie soll es funktionieren? Erkläre es mir doch. Ne? Gott antwortet ihm. siehe, das Wort des Herrn erging an ihn. Dieser soll nicht, also dieser Eliezer, soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. Und er führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. In Klammern, weil es sind sehr viele. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein, also so viele sollst du haben, so viele Nachkommen. Und Abraham glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Vielleicht erinnerst du dich an die Bible Study zu Galater. Da geht es zum Beispiel genau darum. Wenn nicht, schau dir die ruhig mal an. Wir hatten vorhin in Genesis 3 diesen ersten Ausblick, diesen ersten Schatten des Evangeliums, diese vorsichtige Ankündigung. Und hier hast du die Bestätigung, diesen Satz, dass Glauben, ne, Abraham glaubte dem Herrn, dass Glauben als Gerechtigkeit angerechnet wird. Das ist Rechtfertigung passiert hier. Machen wir mal Blick auf Rechtfertigung. Denn wenn wir über die Wurzeln sprechen, dann meint das nicht nur historische Wurzeln. Ja, dann ist das nicht nur die historische Geschichte von dem, was vor Jesus war oder vor der Kirche, sondern dann meint das auch sowas. Da sind auch schon die großen theologischen Punkte, haben auch hier schon ihre Wurzeln. Weil für Gott ist alles zeitlich, für Gott ist alles ewig. Aber er setzt für uns häppchenweise, setzt er so diese Punkte der Offenbarung. Häppchenweise setzt er sozusagen schon mal die Dinge so rein. Es gibt so Andeutungen auf Jesus, Andeutungen auf das Kreuz, Andeutungen auf die ganze Rechtfertigung. Die gibt es schon vor der ersten Seite des Neuen Testaments. Ja? Und das hier ist wieder eine Verheißung. Vorhin hieß es ja, du wirst Nachkommen haben, ich werde deinen Namen groß machen. Und daraus wird jetzt, du kannst die gar nicht zählen, so viele werden das. Gucken wir mal weiter. Ich glaube, ich muss einmal schauen, was danach kommt. Ja, was hier nach jetzt kommt, jetzt kürzen wir ein ganz großes Stück tatsächlich ab. Weil was jetzt kommt, ist im Endeffekt eine Wiederholung. Wir haben jetzt den Grundsatz gelegt von diesem Weg von Schöpfung, Adam, Sündenfall, hin zu Abraham. Was jetzt nach Abraham kommt, ist quasi die Entstehung des Volkes, die aber streng genommen, die werden wir im nächsten Teil behandeln bei Exodus, weil da ist das Volk dann da. Also, was jetzt nämlich kommt, ist, wir hatten jetzt Abraham und Abraham ist der erste Erzvater. Ja? Also der erste Erzeltern, Erzvater, so nennt man die einfach. Und die meint Abraham, Isaac und Jakob. Ne, der zweite ist Isaak und der dritte ist Jakob. Und das sind immer Söhne voneinander, ne? Also sozusagen drei Generationen. Das ist der Isaak von nimm deinen Sohn, steig mit ihm auf den Berg und opfer den. Und im letzten Moment hält Gott ihn auf. Das ist der Isaak. Und der Isaak kriegt auch wieder ein Kind und das ist der Jakob. Jakob und Esau. Und da ist es so, dass sich hier aus diesen ganzen Dingen jetzt in den Kapiteln, wir hatten jetzt ja, Abraham ist ja von Genesis 12 bis 25, in 25 stirbt er. Isaak, der kommt nicht so doll vor. Der ist dann, oder die beiden eigentlich, also die Geschichte von Isaak kommt nur ganz bisschen vor, der eigentlich größere ist nachher hier unten, die Nummer 4, der streng genommen kein Erzvater ist, ist nämlich Josef. Der ist nämlich in 37 und 39 bis 50. Und dazwischen sind halt Jakob und Isaak so ein bisschen. Bei Jakob ist auch wieder so typische Geschichten. Hast du zum Beispiel Jakob und Esau. Ja? Streitigkeiten, Geschwisterrivalität. Isaak ist tatsächlich eigentlich nur diese Geschichte mit Abraham, über den haben wir am wenigsten. Josef kennst du vielleicht noch am ehesten. Entweder durch, es gibt ein Musical, was so okay ist. Es gibt aber diesen wunderschönen Film. Also ein Zeichentrick ist das. Der ist nicht von Disney, der ist auch nicht von Pixar, meine ich. Der ist ein bisschen älter. Musst du mal gucken. Also Prinz von Ägypten ist das. Nee, Prinz von Ägypten ist Mose. Aber die gleichen, die Prinz von Ägypten gemacht haben, die haben auch einen Josef-Film gemacht, so rum. Prinz von Ägypten ist der bessere, da reden wir nächste Woche drüber. Aber der ist auch gut. Und Josef ist nämlich dann die Geschichte, wie das Volk nach Ägypten kommt. Da sind wir nämlich nächstes Mal. Das Volk kommt, oder anders, Jakob hat 12 Söhne. Einer davon ist Josef. Und dann gibt es noch 11 andere. Die haben Streit miteinander, in ganz kurz. Weil Josef der Lieblingssohn ist, weil er der Jüngste ist. Verkaufen ihn, er landet in Ägypten, wird da immer größer am Hof, berühmter und besser und toller. Dann kommt eine Hungersnot. Und die 12 Geschwister oder die 11 Geschwister plus Jakob reisen auch nach Ägypten, um dort dann Schutz zu suchen. Erkennen erst nicht, dass das Josef ist. Josef erkennt aber seine Geschwister und gibt denen dann Schutz, stellt die erstmal ein bisschen auf die Probe und. Und dann ist es so, dass dadurch diese 12 Söhne plus Frauen plus Familie und so weiter in Ägypten landen. Das ist der Teil hier. Alle landen in Ägypten, steht da. Das kann man nur halb lesen jetzt gleich. Und das führt uns zum Exodus, also zum zweiten Buch Mose. Und ich möchte den Textteil sozusagen, wir gucken gleich nochmal in die Fragen rein, den Textteil für heute enden mit einem der letzten Verse aus dem Buch Genesis, aus Kapitel 50. Und zwar steht in Genesis 50, Josef spricht da, ihr, seine Brüder, ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, in Klammern, ihr habt mich als Sklaven verkauft. Aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, in Klammern, alle in Ägypten, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Das ist das, worum es geht. Das ist das Ziel, das Gott die ganze Genesis hindurch verfolgt. Also von Abraham, dem er sagt, du wirst ein Großvater eines großen Volkes werden. Dann über Isaac und Jakob, die wir jetzt nur ganz, ganz, ganz kurz hatten. Bis dann aber zu den 12 Söhnen von Jakob, zu denen auch Josef gehört, die dann nach Ägypten landen, in Ägypten landen, vor der Hungersnot dort gerettet werden, von ihrem Bruder, den sie eigentlich verstoßen hatten. Und dann im nächsten Buch, in der nächsten Woche, durch den Exodus gerettet werden. Also durch Mose, der kommt nächste Woche dazu, durch Mose aus dem Land geführt werden. Also das war so ein kleiner Überblick über das Buch Genesis. Können wir hier nochmal in 3 Sätzen aufschreiben. Wir sind heute von der Urgeschichte, also Schöpfung und diese ganzen, in Klammern, schreiben wir mal allgemeine Geschichten. Allgemeine, ne, Geschichten ist blöd, weil dann denkt man, ich meine damit, das ist ausgedacht, das meine ich nicht. Allgemeine Erfahrungen, Begebenheiten, Ereignisse vielleicht, ja, so die allgemeine Menschheit betreffend, das war ja 1 bis 11, hin zur Geschichte eines Volkes. Das ist dann nämlich 12 bis 50. Und in all dem ist maßgeblich, Gott handelt und führt, und hat einen Plan. Das zieht sich durch dieses Buch Genesis. Und gleichzeitig erfahren wir schon die ersten Anzeichen und Wurzeln für unseren Glauben. Und das alles in so ein paar ja, Kapiteln, die ganz am Anfang der Bibel stehen, meilenweit entfernt vom Evangelium, also vom Buch, ne, Markus-Evangelium oder Matthäus zum Beispiel. Meilenweit entfernt, die ersten Seiten der Bibel waren das, und da war schon so viel drin, was uns was mitgibt für unser Verständnis von dem, was danach kommt. Ich will jetzt mal in die Fragen reinschauen. Ich habe es vorhin nicht gesagt, aber ihr seid ja alle alte Hasen und Häsinnen. Hagen fragt, ist der Titel angelehnt an die Reihe vom ICF? Nee, aber ist mir danach aufgefallen. Mir ist der Titel tatsächlich, ist mir der eingefallen, so als andersrum. Wir haben letztes Jahr eine Predigtreihe gemacht, Back to Basics, über die Apostelgeschichte. Die hieß in meinem Kopf erst Back to the Roots. Das war mir aber zu kompliziert, dieses Back to the Roots, Back to Basics, fand ich, ging leichter so von der Zunge. Habe ich überlegt, wie nenne ich das denn hier? Und da kam Roots dann wieder. Mir ist danach eingefallen, dass, ich glaube, Tobi Teichen ist das, ne? Tobi Teichen hat, glaube ich, ein Buch geschrieben über Roots, und da haben die auch eine Predigtreihe zu gemacht, ja. Frage, was sind Erzeltern? Haben wir, glaube ich, schon beantwortet. Genau hier, was ist ein Erzvater? Das meint eben, also Erzväter meint die drei Männer, Abraham, Isaak und Jakob. Erzeltern meint dann eben die jeweilige Frau noch mit dazu. In der klassischen Literatur, also in der alten Literatur, wirst du immer nur Erzväter finden. So in der Literatur ab 1980, 70 wird von Erzeltern meistens gesprochen. Meint aber im Endeffekt das Gleiche. Weil auch in der Literatur damals war natürlich klar, dass wenn Abraham loszieht und es final darauf hinausläuft, dass er irgendwann ein Kind kriegt, wie soll er es machen alleine? Du verstehst. Wer ist das Wort? Das bezieht sich wahrscheinlich auf Johannes 1. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Das Wort ist Jesus. Das wird ganz, ganz deutlich durch, wenn man weiterguckt. Ups. Wenn man im Johannes-Evangelium weiterguckt, also liest ihr einfach mal Johannes Kapitel 1 durch, dann es gibt dann nur eine Antwort, wer das Wort ist. Warte mal. Bum, bum, bum. Ja, am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und so weiter und so weiter. Und dann nachher, und das Wort wurde Fleisch. Das ist Weihnachten. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, seinen eingeborenen Sohn, voller Gnade und Wahrheit. Also, das Wort ist Jesus. Logos steht da, das Wort kennst du vielleicht, Logos steht da im Griechischen. Das ist ein Wort, das ja auch manchmal im Deutschen in der Theologie benutzt. Also Logos, das Wort, heißt das einfach nur auf Griechisch, ist das, was da im Griechischen steht. Lass uns Menschen machen, das ist doch aber Teil der hebräischen Bibel, und die Juden kennen doch die Trinität gar nicht, oder? Kann dann hier schon die Trinität gemeint sein, oder hat Kirche, die Frage hört jetzt leider auf, aber ich glaube, ich weiß, was gemeint ist. Ja, das ist Teil der hebräischen Bibel, Genesis, aber gleichzeitig auch Teil der christlichen Bibel, weil das ganze Alte Testament, so wie die Juden es haben, auch Teil der christlichen Bibel ist, logischerweise. Aber du bist immer dabei, das weißt du. die Frage liegt, glaube ich, eher darauf, lesen wir da Trinität rein? Oder ist da Trinität? Ist wahrscheinlich eher die Frage, die sich daran stellt. Wenn du dich mit einem jüdischen Rabbi, wenn du hier Bible Study mit einem Rabbi machen würdest, würde der dir was anderes sagen. Weil, wie du schon richtig sagst, im Judentum gibt es keine Trinität. Die Frage ist dann aber nicht, gibt es im Judentum Trinität oder gibt es im Christentum keine Trinität? Oder gibt es im Christentum Trinität? Sondern die Frage ist, wie ist Gott? Das ist die Frage, die wir uns eigentlich stellen müssen. Und Gott hat sich offenbart als dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Geist. Das heißt, an diesen Stellen, das ist eine Form der Theologie, die ganz stark zum Beispiel durch die Reformatoren, durch Luther geprägt ist, das Alte Testament auch mit dem Wissen sozusagen des Neuen Testamentes zu lesen. Was ja auch legitim ist. Ich meine, wir können ja nicht, wenn wir das Alte Testament lesen, so tun, als wüssten wir nicht, was im Neuen Testament passiert. Das wäre ja auch nicht redlich. So, da würden wir uns in die eigene Tasche lügen. Sondern wenn wir das Alte Testament lesen, dann wissen wir natürlich, was im Neuen Testament passiert. Dann wissen wir natürlich, dass am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und das Wort wurde Fleisch und lebte mitten unter uns. Ja, natürlich wissen wir das dann. Und deshalb ist es meiner Meinung nach in der christlichen Theologie redlich, da natürlich Trinität am Werk zu sehen. Denn der Sohn und der Geist, die haben nicht irgendwo im Himmel rumgehangen, während Gott da Menschen gemacht hat, sondern das haben die alle gemacht. Ne? So wie Johannes 1 sagt. Johannes 1 legt das aus. Am Anfang war das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und alles, was ist, was entstanden ist, was geschaffen wurde, wurde durch das Wort geschaffen. Waren nur Adam und Eva im Himmel oder noch mehr Menschen? Ich glaube, du meinst Paradies. Nur die beiden waren im Paradies und sind dann auch rausgeflogen. Liz fragt, wie kommst du darauf, dass Adam und Eva nicht sterben können im Paradies? Heißt es nicht, dass der Mensch nach dem Essen der Frucht gehen muss, damit sie nicht auch noch vom Lebensbaum essen? Ja, da wird noch vom Baum des ewigen Lebens gesprochen. Ich sozusagen ähnlich wie vorhin, lass uns Menschen machen, aber ich denke theologisch leichter verständlich. Der Römerbrief, da sagt Paulus, dass die Folge von Sünde der Tod ist. Dass der Tod erst durch die Sünde in die Welt kam. Tod ist nichts, das ist immer dieser Satz, den Leute so gerne und so oft sagen, um bei einem Todesfall, bei Trauer, um das ja gewisserweise abzuschwächen. Dann gibt es immer diesen Satz, der Tod gehört nun mal zum Leben dazu. Und die Bibel sagt ganz klar, nein, der Tod gehört nicht zum Leben dazu. Das Leben ist ohne Tod gedacht gewesen. Der Tod ist durch die Sünde dazu gekommen. Der Tod ist nicht Teil des Lebens. Der Tod ist etwas, was Leben zerstört. Und Paulus sagt das im Römerbrief, da sagt er, der Tod ist der Sünde Sold. Ne? Mit anderen Worten, der Tod ist die Folge, ist die Sold, die Bezahlung für die Sünde. Weil Sünde in unserem Leben ist, weil wir durch das, was Adam und Eva getan haben, in uns Sünde haben, müssen wir alle irgendwann sterben. Bevor das aber passiert ist, war keine Sünde im Paradies. Also auch kein Tod. Würde ich sagen. Und ich bin da nicht ganz alleine. Wie kommt man darauf, dass mit ihrem Samen, also das ist jetzt das Stück, was Gott zur Schlange sagt, Jesus gemeint ist? Das ist eine ganz, ganz alte Auslegung tatsächlich der ganz frühen Kirche, also schon so in den ersten ein, zwei Jahrhunderten nach Jesus, also so ne, im Jahr, also in der, die ersten beiden, oder zweites, drittes Jahrhundert eher. Da hast du schon Theologen, die davon sprechen, die eben sozusagen, ne, das ist immer dieses Rückblickding, mit dem Wissen, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, bringt sozusagen das wieder in Ordnung, was an dieser Stelle, zu dieser Zeit im Paradies kaputt gegangen ist. Da schließt sich sozusagen der Kreis wieder. Und damit sozusagen ist das in Verbindung gesetzt. Also das ist schon ganz, ganz alte Theologie, wenn du so willst. In Mose 6,2, spricht man von Gottes Söhnen. Wer waren sie in Bezug auf Jesus? In Bezug auf Jesus? Ach so, Gottes Söhne in Bezug auf Jesus. Ich meine, dass damit Engel gemeint sind, aber lass mich nicht lügen jetzt. Ich glaube, du hast die Frage schon mal gestellt, ne? Oder irgendjemand anders hat die Frage schon mal gestellt. Ich meine, damit sind Engel gemeint. Und damit ist ja dann sozusagen, es geht dann ja weiter, das 6, Kapitel 6 ist ja der Anfang von der Sintflutgeschichte, wo es darum geht, dass einmal die Menschen böse sind, andererseits aber auch die Gottessöhne sich menschliche Frauen zur Frau nehmen und dann Riesen entstehen. So die großen Helden der Urzeit. Und damit sind Engel gemeint, wenn ich mich nicht ganz vertue. Frage off-topic. Liest du Nachrichten im Messenger deiner Facebook-Seite? Nein. Nee, ich habe tatsächlich diese blöde Facebook-Seite nur, weil ich die brauche, um einen Instagram-Business-Account zu haben. Instagram gehört Facebook, haben die gekauft irgendwann mal. Und um eine Business-Seite da zu betreiben, also eine Seite, die mehr Funktionsumfang hat als eine normale, braucht man so eine so eine Facebook-Seite, und deshalb habe ich die. Und ich halte mich von Facebook so weit fern, wie es nur irgendwie geht. Wenn du Kontakt zu mir aufnehmen willst, mach das über YouTube, über Instagram oder über meine Homepage. Wie wird die Rippe interpretiert, aus welcher Eva gemacht wurde? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Frage gemeint ist. Also, ob damit was anderes als Rippe gemeint ist? Also Seite heißt es eigentlich. Also es gibt dann die verschiedenen, es gibt natürlich so diese Interpretation dann so im Zwischenmenschlichen, ne? Seite an Seite stehen und so. Aber so viel mehr weiß ich jetzt auch nicht, wie das sozusagen gemeint ist, dann die Frage. Sind die Schöpfungsdarstellungen in Kapitel 1 und 2 ergänzend gemeint oder schließen sie sich aus? Einmal Mann und Frau und in Kapitel 2 erst den Mann und dann aus seiner Rippe die Frau. Ich denke, es ist ergänzend gemeint, tatsächlich. Nun muss man aber im Hinterkopf behalten bei dem Ganzen, dass die ersten beiden Kapitel der Bibel kein Biologiebuch sind. Das wertet die nicht ab, ne? Ein Biologiebuch fragt stärker nach dem Wie des Lebens. Ein Biobuch kann niemals nach dem Warum des Lebens fragen. Die Bibel beantwortet die Frage des Warum des Lebens. Und die ersten 1, 2, 3 Kapitel der Bibel, die haben stärker das Warum des Lebens im Blick. Und ich sehe es so, da gehen die Meinungen aber auseinander, das sage ich ganz ehrlich. Ich sehe es so, dass die beiden Schöpfungsberichte, Kapitel 1, Kapitel 2, dass die sich ergänzen. Dass wir erst so diesen allgemeinen Teil haben, kosmologisch gesehen sozusagen. Himmel und Erde, Wasser und Land trennen, Sterne, Mond, Tiere, Bäume und so weiter. Den großen Ordnungsprozess. Und dann sozusagen den Fokus auf den Menschen selbst. So. Coole Frage. Wenn Adam und Eva die einzigen im Paradies waren, steht da nicht die Inzucht für die Fortpflanzung im Weg? Naja, für Adam und Eva ja nicht. Es ist tatsächlich so, dass es auch da unterschiedliche... Du merkst, dass ich viele Antworten mit unterschiedliche anfange, weil wir bewegen uns hier in einer Zeit, die sehr, sehr entfernt von unserer ist. Wenn du dir mal genauer anguckst, zum Beispiel Kapitel 5 in Genesis und Kapitel 10 in Genesis, da hast du diese Aufzählungen, wer wann wen gezeugt hat und wie alt die jeweils wurden. Die wurden ein gutes Stück älter als wir. Und es gibt die verschiedensten Erklärungen dazu. Von ganz liberal, naja, das ist halt irgendwie ausgedacht, bis zu, das ist symbolisch zu verstehen, bis zu, das ist nun mal so, die wurden halt so alt, weil die noch dichter am Paradies dran waren, zum Beispiel. Also zeitlich gesehen. Und viele Antworten gerade auf so Detailfragen zur Genesis oder zu den ersten 11 Kapiteln der Genesis. Weil bei Abraham sind wir nachher schon in ich sag mal, gemäßigteren Bahnen. Da werden die Menschen auch einen Tick älter noch, ne? Aber jetzt nicht irgendwie 800 Jahre alt. Und bei Mose dann sowieso nachher. Also da sind wir schon in so, da bewegen wir uns so in so Grenzen, die wir kennen. Und deshalb fangen viele Antworten mit Fragen zu Genesis 1 bis 11 an mit, naja, es gibt da verschiedene Positionen zu. Und auch hier ist es so, dass es da verschiedene Positionen zu gibt. Eine Position wäre zum Beispiel, naja, klingt jetzt blöd, ne? Aber Inzucht wird ja auch von Generation zu Generation nur stärker. Das heißt, am Anfang war es nicht das Problem. Du musst es aber so, wenn du weiterguckst, spinnen wir das mal weiter. Adam und Eva kriegen Kain und Abel als Kinder. Und der eine erschlägt den anderen. Und dann kriegen die nochmal einen Sohn, der heißt Seth. Und die heiraten dann nachher Frauen. Wo diese Frauen jetzt herkommen, das wissen wir nicht. Also was wir aber daraus sehen können, die heiraten nicht ihre Schwestern, weil das sind alles Jungs, die da geboren werden. Ja, Kain, Abel, Seth sind drei Männer, von denen einer nachher tot ist und zwei überleben. Und die heiraten wiederum Frauen. Wo die herkommen, verrät uns die Bibel nicht. I don't know. Kann ich dir nicht beantworten. So. Wunderbar. Ich glaube, wir haben schon ganz, ganz viele coole so kleine Punkte gelegt für dieses Mal. Ich werde das mal versuchen, die Bible Study jetzt zu dieser kleinen Geschichte Israels mal in diesem Modus durchmachen, weil das ist leichter tatsächlich, auf so die Texte zuzugreifen. Und ich kann auch zwischendurch mal ein Bild reinblenden und sowas. Das wollen wir auch nochmal machen. Zum Beispiel beim nächsten Mal können wir uns vielleicht mal die Route vom Exodus angucken oder sowas. Und das ist natürlich leichter, als wenn wir einfach nur so einen Computerausdruck liegen haben wie sonst. Ne? Danach werden wir mal wieder zu so einem klassischen Modell gehen, wo wir uns ein ganzes Buch oder so angucken. Und dann schauen wir mal. Aber erstmal machen wir jetzt 5-mal, 6-mal, ich muss mal sehen. Erstmal so einen kleinen Überblick über die Geschichte. Und du merkst, wir können immer gleich noch mehr einordnen aus unserem Leben. Wir können so große theologische Punkte einordnen und haben, glaube ich, nach diesen 5-6 Wochen so ein richtig schönes Repertoire, wo wir später dann Hintergrundwissen haben, wo man auch auf zurückgreifen kann später, ne? Wo du auch Leuten empfehlen kannst, hey, gib da diese Videoserie von Pastor Engel, guck dir die mal an. Apropos Videoserie von Pastor Engel. Was eine Überleitung. Wenn dir das gefällt, was wir hier machen, es hilft mega, mega viel, wenn du hier Sachen likest, dieses Video oder alle möglichen anderen, wenn du das tatsächlich weiterempfiehlst. Ja, vielleicht hast du Freunde in deiner Gemeinde, in deiner Familie, im Freundeskreis, wo du sagst, hey, kennst du das eigentlich schon, was der macht? Schau dir das mal an. So eine erste Folge von was ist immer ein guter Startpunkt. Schreib gerne einen Kommentar unter das Video, das ist auch immer sehr gut. Und abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast. Die Hälfte der Leute, die regelmäßig zugucken, hat den Kanal nicht abonniert. Ich freue mich, wenn die dazukommen. Wenn ihr dann noch die Glocke drückt, seid ihr immer up to date. Also, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Wir beten jetzt gleich noch, wenn du das erste Mal dabei bist. Das ist immer das Ende, ein kleines Gebet und den Segen. Und dann sehen wir uns am kommenden Mittwoch, 19.30 Uhr, hier. Den Podcast hierzu, den gibt es ab morgen Mittag irgendwann. Donnerstags ist immer mein Podcast-Tag. Da lade ich den dann hoch. Also das Audio von dem hier jetzt gerade. Und ansonsten kannst du in meine alten Videos gucken, in meine alten Podcasts reinhören. Es gibt irgendwie an die 60 Stunden Predigten von mir online. Such einfach mal nach Gunnar Engel. Und also in dem Podcast Ding deiner Wahl. Die Links sind auch alle unter diesem Video. Und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Also, lass uns mal beten gemeinsam. Und dann verschwinden wir vielleicht zum Fußball. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich glaube, ich lege mich gleich noch aufs Sofa und gucke das Spiel. Und dann sehen wir uns am nächsten Mittwoch. Also, Gott, ich danke dir, dass du uns in den nächsten Wochen zu den Wurzeln unseres Glaubens zurückführst. Dass du uns aus deinem Buch, aus deiner heiligen Schrift, aus deiner Bibel ganz neu zeigst, wo unsere Wurzeln liegen, wo du auch schon Dinge angelegt hast für uns, wo wir jetzt den Luxus haben, dass wir zurückschauen dürfen, um etwas lernen dürfen über dich, über das Menschsein und über uns selbst. Sei bei uns in dieser Woche, in diesen Tagen und stärke uns für all das, was vor uns liegt. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne und behüte dich, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Danke, 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 dass du mit dabei warst. Ich freue mich, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen. Und ja, was bleibt mir noch zu sagen? Nicht so viel. Hab schon alles gesagt. Also, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Und habt eine schöne Restwoche. Auf Wiederschauen.